Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen kleinen Rückblick über 25 Jahre Focus Money und damit auch 25 Jahre ziemlich bewegte Börsenzeiten. Und es gibt tatsächlich, das kann man sagen, keinen Experten, der von der ersten Ausgabe an bis heute so steht Wegbegleiter war, wie der junge Mann, der hier neben mir sitzt. Ich habe natürlich mal das Archiv bemüht. Tatsächlich im Focus Money Archiv taucht Ihr Name mehr als 300 Mal auf, die wir Sie zitiert haben. Bei knapp 1300 Ausgaben ist das eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Quote. Mhm. Und deswegen ist es natürlich, waren Sie auch mein Wunsch-Ehrengast für heute. Danke. Als so steter Begleiter. Deswegen sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen, Dr. Jens Erhardt.
Man weiß auch nicht immer großer Blödsinn, was ich verzapft habe.
Nicht immer. Meistens sind sie relativ gut gelegen. Sonst hätten wir wahrscheinlich sie nicht mehr so oft eingeladen.
Ja, das ist ein Killerberuf, wenn man da falsch liegt. Ne? Ich erinnere noch Graf Matuschka und so Leute da, die waren eine Zeit lang dann in Japan ganz schlecht und dann war alles aus. Ne?
Das stimmt, also, aber das ist ein harter Beruf. Die Gehypten, die nur auf ein Modethema setzen, die sind vielleicht dann mal für ein paar Monate häufiger zu sehen in den Schlagzeilen, aber sie sind dann eben auch schnell wieder weg.
Ja, wenn es kippt und man passt nicht auf, dann kippt man mit.
Und man muss natürlich sagen, das wissen Sie so gar nicht, Sie sind ja ein begehrtes Fotomodell. Oh, das haben wir festgestellt, weniger bei den Fashion-Ausgaben, die es bei Burda so gibt, sondern natürlich bei uns. Ich habe deswegen nämlich mal nachgelesen, Sie waren insgesamt auf 25 Focus Money Cover. Oh. In 25 Jahren und nochmal genauso oft wesentlicher Bestandteil einer Titelgeschichte in Interviewform. Das macht also 50 Titelgeschichten insgesamt. Toll. Und das erste Mal, Sie haben schon gerade den Sneak Peek gesehen, das erste Mal war tatsächlich im Jahr 2000 und zwar im Juni. Ihr dürft es nachher alle mal rumsehen. Da waren Sie das erste Mal quasi Coverboy von Focus Money, wenn man so möchte.
Ja, Boy im wahrsten Sinne, ne?
Das stimmt, da waren Sie noch ein ganz schön junger Hüpfer.
Genau, richtig.
Von mir rede ich da jetzt besser nicht, aber und da sehen wir natürlich auch so ein paar Gestalten. Wir hatten es nämlich gerade davon gehabt, die Menschen, unter anderem zum Beispiel Kurt Ochner, sehen wir hier, Mr. Neuer Markt. Der war lange weg, irgendwie hat er, glaube ich, letztes Jahr habe ich gelesen, er hat nochmal ein Comeback versucht, aber ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig funktioniert hat. Es ist ein gutes Stichwort. Die erste große Nummer war natürlich der neue Markt. Wir sind rechtzeitig zum Abschluss am absoluten Höhepunkt, den 30. März 2000, an den Markt gekommen. Mhm. Das war eine ziemlich wilde Börsenzeit, auch für Sie als Vermögensverwalter.
Also absolut. Also, aber mir war schon damals klar, dass das Ganze unglaublich schief gehen würde. Ne? Damals habe ich ja den Costolani ganz gut gekannt. Ab und zu haben wir auch Vorträge zusammengehalten. Hallo, junger Mann, sagt er mal zu mir, wenn er mich gesehen hat. Und der sagte damals, das sind alles Betrüger, das ist alles Betrug, der neue Markt. Und das war damals wirklich, hat sich kein einziger gemerkt zu sagen. Und es war auch einiges Betrug am Schluss. Also, und das Ding ist ja auf Null gegangen, der Index. Nicht? Da muss man sich mal überlegen. Also das war schon leider...
Und viele Firmen haben auch überlebt.
Ja, ja, richtig. Schade, nicht? Also man hofft ja immer, dass die Anlageform Aktie in Deutschland mal wirklich sich durchsetzt. Aber damals haben sich unheimlich viele Leute die Finger verbrannt. Und dann haben die natürlich dann entweder für immer oder für lange Zeit die Finger von Aktien gelassen. Also insofern war es wirklich schade, dass es so ein Fehlstart war. Aber die Bewertungen waren wirklich absolut super absurd. Also ich habe da auch mal gegen angeschrieben, aber da haben die noch geschrieben, meine ich weiß nicht, im Handelsblatt, wo stand, Erhard reitet ein totes Pferd, als ich immer gegen den neuen Markt geschrieben habe. Aber das war am Schluss, dann hat es ganz gut gestimmt.
Wie viele von diesen winnigen Unternehmen haben bei Ihnen in Pullach geklingelt und gehofft, dass Sie beim Börsengang mit investieren?
Ja, also da kam schon einiges an und hat sich beworben dann. Ich habe aber auch gegen einige da in der Finanzwoche, also meinem publizistischen Bereich geschrieben, und das war damals BCT, das war eine Emission von Portfolio Management, und habe gesagt, dass also das nach meiner Meinung von vorn bis hinten Betrug ist, und die importierten so Computer aus Amerika und haben sie dann in den Ostblock verkauft, was also verboten war, und so ähnlich wie mit China jetzt. Und gleichzeitig haben sie den auch noch versichert, die Computer, gegen Diebstahl, und haben sie mal gesagt, die sind gestohlen, wenn sie sie nach in Osborne verkauft haben. Also es war ein ganz wilder Laden. Das habe ich dann aufgedeckt in der Finanzwoche, und dann haben die mich verklagt auf 200 Millionen Schadensersatz, 200 Millionen D-Mark, und kam so
ein
Schlägertrupp da bei mir ins Haus. Das war auch der neue Markt, ne?
Die frühe Phase, die erste Version von den Kasse Moskau.
Quasi. Ja, ja, wirklich. Also es war schon ein bisschen unheimlich. Aber der hat zum Glück das Manager-Magazin. Damals hatte ich noch einen guten Kontakt zu denen. Also
hat sich manche haben, geändert.
Manche haben gemerkt, dass sie zuletzt die mich geärgert haben. Da. Aber damals hatte eine gute Redakteurin vom Manager-Magazin das auch geschrieben. Da waren die pleite, und die 200 Millionen lösten sich in Luft auf, diese Klage da.
Wie viele Ihrer Kunden haben sich bei Ihnen beschwert, weil Sie nicht All-In, MTV und Co. waren?
Damals. Sich beschwert bei mir.
Ja, weil sie nicht EMTV und.
Ach so, EMTV, ich erinnere mich noch, ja klar. Ja, ja, da gab es schon ein paar, wie gesagt, die haben gesagt, der Erhard reitet ein totes Pferd, wenn er da von diesen Sachen warnt, und der sollte doch auch da mal Empfehlungen bringen und das für die Kunden kaufen. Also da haben sich schon einige beschwert, ja, das ist richtig. Also ich meine, das ist auch verständlich. Die Leute wollen immer da engagiert sein, wo es gerade läuft. Und wenn man dann irgendwie was bringt, so wie ich damals Kali und Salz zu dem Zeitpunkt empfohlen habe, dann sagen die Leute, was soll ich denn mit so einem Mist da? Und die haben sich dann nachher so mehr als verzehnfacht.
Ja, weil jeder Praktikant auf dem Papier Millionär war mit EMTV.
Ja, ja, genau. Das ist ja eben immer das. Also das habe ich damals auch ausgerechnet, also was das für Börsenwerte war. Also wahnwitzig, aber das waren natürlich auch alles Aktien, wo unheimlich wenig an der Börse umging. Also diese ganzen Börsenwerte eigentlich theoretisch war. Wenn eine Aktie sehr viel Umsatz hat und da meinetwegen die Hälfte des Grundkapitals im Jahr umgeschlagen wird, ist es ein realistischer Wert. Aber wenn da irgendwas mit Milliarden bewertet ist und dann gehen dann 3 Aktien pro Tag rum, dann ist das nicht wirkliches Geld je gewesen auch nur.
Haben sich eigentlich ein paar der Kunden nach 2 Jahre später, nachdem alles so ziemlich beerdigt war, auch bei Ihnen bedankt, dass Sie nicht dem wahren neuen Markt verfallen sind?
Naja, also mit dem
Nachnamen
hält sich das eben sehr in Grenzen, muss ich sagen. Also eher die Kritik kommt immer hoch. Und da ist man heilfroh, wenn man am Schluss dann doch halbwegs oder mehr oder minder dann recht behält. Denn es ist schon ein mörderischer Beruf. Also wenn man da komplett falsch liegt über längere Zeit, ist man einfach out. Und dann ist ja auch in der Vermögensverwaltung so. Jeder vernünftige Kunde kündigt dann. Wenn man da Verluste macht, sagen die Leute, na hören Sie mal, Sie nehmen noch Geld dafür, dass Sie Verluste machen, da bin ich schnell weg. Und also da muss man schon... ist man schon gezwungen, auf die Dauer richtig zu liegen. Man kann natürlich nicht immer richtig liegen. Dass man auch mal Verluste macht, kennt, ist ja ganz klar, weiß jeder Börsianer, aber das muss ich eben in Grenzen halten. Dann, wenn es da wieder hochgeht, muss man dabei sein.
Sie haben natürlich immer schon sehr vermögende Menschen das Geld von Ihnen betreut, auch durchaus illustre.
Ja,
Kunden, genau. Gunter Sachs war einer Ihrer ersten
großen Kunden. Den habe ich ja mein ganzes Leben lang betreut, also sein ganzes Leben lang betreut, und das war interessant. Der hat mich um die ganze Erde mitgenommen, der hatte Häuser rund um die Welt und machte immer so, dass ich ein Leben verbracht habe. Dadurch sind Frühjahr dann irgendwo immer, was weiß ich, in Palm Springs oder so dann verbracht hat und dann irgendwo immer um den Globus rum dann in seinen Häusern gewesen ist, dann je nach Jahreszeit. Aber der hat auch sonst eine Menge Sachen gemacht, außer gut gelebt, gut fotografiert und auch ja, so ein Sternzeichenbuch rausgebracht, was ich ganz interessant fand. Also er war ein interessanter Typ. Ich wollte sagen, also man lernt über die Kunden auch interessante Leute kennen. Also der Gunther hat es natürlich sogar auch geerbt, aber trotzdem hat er auch was draus gemacht und richtig umgeschichtet. Wenn er immer noch auf seinen Old Economy Sachen hängen geblieben wäre, der wäre nicht so reich geworden. Also er hat es ganz geschickt immer mit mir zusammen, aber auch alleine umgeschichtet in gute neue Sachen.
Waren die Kunden damals pflegeleichter, als es heute sind? Oder waren die Zeiten einfach nur wilder und ausgelassener?
Ja, also ich glaube, es gibt immer Kunden, die sich beschweren da. Also ich habe schon welche gehabt, die da wirklich sich sehr beschwert haben, obwohl sie ja nicht nach meiner Meinung keinen gravierenden Grund hatten. Wenn es mal ein bisschen runtergeht, dann muss eigentlich jeder vernünftige Mensch wissen, dass sowas möglich ist. Und manche sind da ziemlich egomäßig, kennt ihr auch alle so Leute, aber die will ich jetzt den Namen nicht erwähnen. Aber da können manche schon unangenehm werden, aber manche sind auch recht nett. Also der Theo Dreger zum Beispiel von den Dregerwerken, der hat gesagt, also sie können gerne sagen, dass die ganze Familie schon Ewigkeiten Kunden bei ihnen ist, bei mir ist, und das sind also 4 Generationen, die da praktisch bei uns in der Vermögensverwaltung sind. Das hat er auch extra erlaubt und gesagt, also wenn ich mal irgendwo von den Kunden erzähle, darf ich auch ausdrücklich erzählen, dass er da Kunde ist. Und das Manager-Magazin, dem habe ich jetzt auch neulich im Artikel erzählt. Und ich dachte, die empfehlen mich da in dem Sinne auch, ja, der Betreute und so eine deutsche Unternehmerfamilie, dass sogar 4 Generationen dabei sind, also können die Ergebnisse nicht so schlecht gewesen sein. Und da haben sie, schreibt sie, dieser komische Redakteur da, ja, der Theo Dreger war mal Kunde. Also so ist dann, es kommt so eine Story dann zustande da, nicht? Und wird dann irgendwo versucht, da irgendwo völlig ungerechtfertigt einfach so einen Dreck zu ziehen.
Ja, manche brauchen das und haben das nötig, wir glücklicherweise.
Ja, also ich fand das schon beschämend. Also früher hat das Manager-Magazin, wie gesagt, gerade auch über mich so Storys gebracht. Da hatte sogar die Rote Armee-Fraktion damals, also ihr wisst alle, was das ist, ein Ordner, so ein Hängeordner über mich angelegt, wo diese ganzen Manager-Magazin-Artikel über mich, das war so noch vor 2000, abgelegt waren. Und da kam dann die Polizei zu mir und gesagt, ja, wir müssen aufpassen, sie sind so Zielobjekt bei denen da. Ne? Ah,
also, gab es dann Personenschutz?
Also ich habe das eigentlich so mal angefragt, ob das jetzt irgendwie fällig ist. Und dann habe ich gesagt, nee, das würde nicht.
war doch zu teuer.
Junger Spund, der da nicht so interessant ist. So.
Andererseits
aber ich war ganz stolz drauf, dass die über mich dann so einen Ordner angelegt haben.
Eigentlich ja, es ist eigentlich
ja, ist irgendwie indirekt so, nicht? Kontraindikator.
Ja, genau. Außerdem waren Sie eigentlich mit dem Büro relativ nah am BND, da kann eigentlich nicht viel passieren, aber
kurz ist es. Ja, stimmt, der Nachbar sogar, ja, da in Pullach, da grenzen wir direkt an den BND, ja. Ich habe mir gesagt, so, wenn da jemand lernt beim BND, darf der uns immer spekulieren, dann aushorchen, abhorchen. Da.
Ja, hätte er nur über den Zaun quasi.
Ja, halt genau, richtig. Aber die machen sich auch was Anspruchsvolleres.
Ich schlage noch mal kurz den Bogen zurück zum, Sie haben es gerade schon gesagt, Neue Markt, Sie waren einer der großen Kritiker und auch immer einer der Mahner, wenn die Dinge ein wenig aus dem Fugen geraten. Ist das, jetzt gibt es Ihre Vermögensverwaltung schon seit 50 Jahren und viele andere, die meisten Großen aus dieser Zeit, die so lange gibt es nicht mehr?
Es gibt keinen einzigen, der damals bekannt war, als ich anfing. Also die gibt es alle heute nicht mehr. Portfolio Management oder Matuschka, wie sie alle heißen. Also die mussten alle irgendwann mal zumachen.
Ist das Erfolgsgeheimnis, dass man im richtigen Moment weiß, wann man den Fuß vom Gas nehmen muss? Cashquoten hochfahren, Aktienquoten runterfahren?
Ja, es ist, glaube ich, relativ simpel. Man darf einfach nicht große Summen verlieren, dass die Leute sagen, oh Gott, jetzt springe ich aus dem Fenster. Und nicht solche Vermögensverwalter auch schon gesehen, da haben sich die Kunden da serienweise umgebracht. Weil die wirklich, allen Ernstes, weil die dann eben pleite waren, die Leute. Die hatten allerdings die Verwalter da auch mitgeholfen. Das war also nicht seriös. Aber man muss wirklich nichts, keine großen Mengen verlieren. Und wenn es hochgeht, muss man mitschwimmen. Man braucht gar nicht da irgendwie da in der Spitze sein oder so. Das ist auch gefährlich, wenn man in der Spitze ist, dann ist man entsprechend spekulativ. Aber man muss versuchen, diese Zyklen einigermaßen richtig hinzukriegen. Das war früher wesentlich einfacher als heute. Also früher, ich habe ja auch meine Doktorarbeit über so monetäre Zyklen geschrieben, und früher, wenn man sieht, was die Deutsche Bundesbank früher zu D-Mark-Zeiten noch gemacht hat, konnte man sich da sehr gut an diese Zyklen anhängen, und wenn der Zeitung ganz groß stand, ja, die verdienen jetzt alle ganz toll und so ganz gut und die Inflation ging hoch und alle waren ganz begeistert. Dann habe ich verkauft, weil ich dann gewusst habe, die Bundesbank erhöht die Zinsen, jetzt muss man raus. Das war dann immer antizyklisch. Die Leute haben sich gefragt, warum verkauft der jetzt? Aber das hat meistens die Erfolge gebracht und hat es gut gelaufen. Also da bin ich also auch 87 nicht in den Crash reingefallen, weil ich da gesehen habe, ja, also die Zinsen gehen da auf 10% hoch und die Leute spekulieren viel zu viel, alles in Optionsscheinen und so, das kann nur schief gehen. Bin short gegangen und dann krachte ja wirklich das da 30-40% runter da Oktober 87. Also da war es früher einfacher, möchte ich sagen. Heute sagt der Trump irgendwas, nächsten Tag gibt es den größten Aktienansturm aller Zeiten. Ich glaube jetzt...
Warte, ich muss noch mal was verdienen.
Am 8. April, als er jetzt da gesagt hat, ja, wir nehmen die Zölle da runter wieder, waren, glaube ich, die größten Aktienkäufe aller Zeiten in einer Woche. Nicht? Also, was soll man da sagen dazu? Ist das ein Indikator oder nicht? Also, Trump als Börsenindikator, also da ist natürlich die Sache noch schwieriger, als ohnehin sonst schon Börsenprognose schwierig ist. Aber ich denke,
man muss wissen, in welcher Zeitzone er gerade ist und wann er da aufsteht.
Ja, genau.
Auf jeden Fall sein Twitter.
Ja, genau, richtig. Also, er wird hier immer lächerlich gemacht und dass das alles schief geht und so weiter. Und ist natürlich auch sehr gewagt und er macht zu viel, zu schnell und zu hart, nach meiner Meinung. Aber ein paar Sachen sind auch nicht ganz falsch. Nicht? Der holt Investitionen nach Amerika. Also jetzt bisher hat er schon so an die 2 Billionen ungefähr hingeholt. Wenn man Saudi-Arabien ernst nimmt, sind es also 3 Billionen sogar. Also der wird schon einiges auch wieder für den Standort Amerika sogar machen. Aber erstmal mit der möglicherweise ziemlich stark kommende Inflation, könnte also auch ziemlich viel sich da erhebliche Eigentore geschossen haben. Also das ist auch eine Sache, den Indikator, den gab es noch nie. Nicht? Trump gab es noch nicht und solche verrückten Maßnahmen gab es auch noch nicht. Aber unter Umständen ist es doch nicht so verrückt und könnte Amerika am Schluss helfen, als diese weiter so Politik von Biden oder Obama, die eigentlich nichts Neues gemacht haben, außer immer mehr Schulden machen. Nicht? Also denn schon Obama hat damals also genauso viel Schulden gemacht wie Trump. Also das hilft erstmal eine ganze Menge und daher kam ja auch dieser Exceptionism ja, von Amerika. Das kam ja wesentlich wegen der vielen Schulden. Dadurch ist die Konjunktur gut gelaufen und wenn wir etwas Glück haben, passiert es in Deutschland auch jetzt, wir haben auch ganz viele Schulden, läuft die Konjunktur auch gut. Aber ob es in Rüstung investierte Gelder so einen Boom auslösen, weiß ich nicht so genau. Also ich denke, wenn man Infrastruktur macht oder so Sachen, hat es mehr besser volkswirtschaftliche Multiplikatoreffekte und hilft der Konjunktur dann besser als Rüstung. Aber auch das wird man alles sehen. Also es gibt schon wirklich Komponenten heute, die ganz anders sind, von Trump bis zu dieser Mega-Verschuldung, die wir abtreten. Also das sind Sachen, die es früher nicht gab und früher Bundesbank, Zinsen rauf und runter, war ein bisschen einfacher.
Mhm. Ist es die komplizierteste Zeit, wenn man mal so über die letzten 25 Jahre die großen Krisen hätte nehmen, war ja einiges, außer Anleihenmarkt, 9-11, dann natürlich die Finanzkrise, Euro-Krise, war einiges dabei, Corona kam noch dazu und jetzt eben Zollzirkus. Ist es die undurchsichtigste Zeit?
Also ich würde schon sagen, also früher war es wirklich wie in meiner Doktorarbeit mal schön vorausrechenbar, weil die Notenbanken eben diese Politik hatten, meistens weltweit auch noch im Gleichschritt. Da konnte man alles gut voraussagen. Aber es fing schon an mit der Kuba-Krise, nicht? Als damals dann die Russen da in Kuba Raketen einbauen wollten. Da ging es dann von heute auf morgen so ziemlich 30% runter. Konnte man vorher nicht sehen. Und mit solchen politischen Ereignissen, die ja immer mehr geworden sind seitdem, hat man mehr Probleme, die Sache richtig vorauszusehen. Auch Covid habe ich natürlich auch nicht so vorausgesehen, im geringsten auch nur. Und da ging es ja wirklich so runter. Aber was ich dann wieder richtig gesehen habe, dass es unten war. Da habe ich gesagt, der DAX ist 8.000, der verdoppelt sich jetzt. Und das war insofern relativ gut voraussehbar, weil eben enorm gepusht wurde von der monetären Seite. Also da wurde der Geldmengenanstieg also wirklich durch die Decke gejagt wie noch nie. Und da kam ich dann mit meinem monetären Wissen ganz gut zum Zuge und das war eine der Prognosen, wo ich mich wirklich richtig aus dem Fenster gehängt habe. So, wer sagt das schon, dass sich ein Index verdoppelt? Ist ja eigentlich unseriös, so krasse Aussagen zu machen, aber da hat zufällig gestimmt, weil eben auch die politischen Verhältnisse entsprechend waren. Ne?
Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, da haben wir auch wir quasi im Corona-Außen-Geheimstudio, Matze erinnert sich noch gut dran, gedreht und sie sind auch im Technikzeitalter angekommen, weil wir nämlich da nicht zusammensitzen konnten. Mhm. Und sie am Handy per Teams mit uns für die Mission Money drüber gesprochen haben.
Obwohl, wenn man zurückblickt, war das ja alles blinder Alarm wahrscheinlich, nicht? Also ich will da kein Urteil mehr erlauben, aber ich denke, da ist viel zu viel gemacht worden in Sachen Ansteckungsverhinderung oder sonst was.
Da wurde übrigens auch ihre Putzfrau zum YouTube-Star. Weil die ist nämlich die ganze Zeit hinter ihnen umgesprungen, während sie versucht haben, die Märkte zu erklären.
Ach so, ja echt, da weiß ich gar nicht mehr. Das ist eine nette Philippina, die ich da habe.
Bestimmt, wir haben uns nicht mit ihr unterhalten. Aber sie war sehr fleißig.
Die war zu hören, naja, gut.
Aber es gab ein paar böse Blicke, weil sie irgendwann gesehen hat, dass sie mitten im Bild ist.
Ach so.
Was würden Sie sagen, seit der Jahrtausendwende, was waren so die, aus Ihrer Sicht als Vermögensverwalter an der Börse, die schlimmsten Zeiten?
Naja, in jeder Best leidet man mit, wenn man also den Beruf wirklich mit Haut und Haaren macht, wie ich. Also dann lässt er das nicht kalt, wenn dann vor allen Dingen die Kunden was verlieren. Und ich weiß auch noch 9/11, da kracht es ja auch ziemlich runter. Also das ist dann schon irgendwo so, man sich dann sagt, na, wenn das so weitergeht, dann ist ja hier der ganze Reichtum, den wir da aufgebaut haben über die Jahre, bei den Kunden zerstört und da hat man dann schon seine Ängste, muss ich sagen. Schläft man schlecht und also da nimmt mich das schon immer ziemlich mit, eine richtige Bässe.
Aber hilft da auch die Erfahrung nicht, dass man weiß?
Nee,
also wie gesagt, immer geht die Sonne auf.
Man kann sich natürlich trösten und sagen, der Vergangenheit ist auch immer wieder hochgegangen. Aber selbst bei Covid, da haben ja manche Leute gesagt, ja, jetzt geht alles runter, weil alle krank werden und dann kann man nicht mehr konsumieren und nicht mehr irgendwo auf die Straße und so weiter. Also da hat man natürlich schon immer so, man sich sorgt um das Geld seiner Kunden, natürlich auch das eigene, was natürlich auch eine Rolle spielt, aber hauptsächlich doch, weil das irgendwo das eigene Selbstbewusstsein immer sehr steht und fällt mit dem Erfolg im Beruf. Da hat man dann schon wirklich, habe ich also schon ziemliche Ängste auch teilweise ausgestanden und richtig schon sehr schlecht geschlafen zeitweise. Aber die Erfahrung zeigt dann doch am Schluss, dass es irgendwo alles wieder gut und geht und meistens man doch die Sache zu negativ sieht in dem Moment, wo das Ganze passiert und man das immer zu sehr dann in die Zukunft malt, dass alles so exponentiell immer schlimmer und schwieriger wird und meistens ist dann das der Punkt schon da, wo es ab dann wieder besser wird.
Und das ist dann wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage, was waren die schönsten Zeiten? Immer dann, wenn man wusste, jetzt ist der Dip erreicht und die Trendwende und man ist wieder voll drin.
Ja, also das macht natürlich auch schon viel Spaß dann wieder. Also unten leidet man und oben hat man umso mehr Freude dran. Also das macht natürlich auch Spaß und dann kommen auch Kunden und freuen sich und sagen, es haben sehr gut gemacht und so. Dann fühlt man sich ein bisschen so wie in der Schule, so wenn man mit der Eins nach Hause kommt und der Vater klopft auf die Schulter und sagt, das hast du aber gut gemacht. Also da ist man auch dem Kind, in dem Bereich immer ein bisschen Kind geblieben. Aber das ist schon wirklich für mich auch wichtig, da, dass dann irgendwo da eine positive Energie von den Kunden kommt. Und wenn die da immer sozusagen mit einem unzufrieden sind, dann würde ich den Beruf wahrscheinlich auch aufgeben und sagen, nee, das macht keinen Spaß.
Jetzt haben wir ja auch ein paar jüngere Leute hier. Was würden Sie sagen, als Quintessenz aus 50 Jahren, Sie sind ja nun Börsianer durch und durch, was sind so die zwei, drei Grunderfolgsregeln und Tipps für junge Menschen, für Erfolg an der Börse?
Ja, also ich habe immer gesagt, für die Börse gibt es eigentlich zwei Sätze, Handel antizyklisch und folge dem Trend. Also da werden sich alle lachen jetzt. Die Antizyklik, die habe ich auch über die Stimmungsindikatoren, glaube ich, mit zuerst in Deutschland entwickelt, Behavioral Finance und diese Sachen. Da bin ich in New York gewesen und habe da dem Marty Zweig über die Schulter geschaut, der einer der amerikanischen wichtigsten Markttechniker war. Also Antizyklik machen solche Leute, das heißt, die versuchen dann in vorübergehenden Rückschlägen zu kaufen und aber ich muss sagen, deswegen habe ich es auch zuerst gesagt, folgendem Trend ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man so sieht, so 10 Jahre, 20, 50, 100 Jahre zurück, wie ist die Börse gelaufen? Ja, doch letztlich immer hoch. Man ist ja zum Glück nicht in Japan, wo es doch 35 Jahre gedauert hat oder so ähnlich, von 1990 bis jetzt, bis der Index wieder auf seinen alten Stand gekommen ist. Meistens geht es eben doch hoch. Und insofern ist so ein gewisses Vertrauen, glaube ich, auch da, dass die Aktie schon eigentlich mit die beste Kapitalanlage ist, die man machen kann. Man kann sich ja Anleihen kaufen, Festgeld machen, wenn man ganz vorsichtig ist, oder eben eine gute Immobilie kaufen. Aber ich habe den die Erfahrung gemacht, wenn man gut und sorgfältig aussucht, wie das auch der Warren Buffett immer gemacht hat, und bleibt dann drauf sitzen auf einer guten Aktie. Diese Kali und Salz, die berühmten, die hatte ich, glaube ich, so in die 10 Jahre von 9 Mark da, also vor 2000 bis 2007, bis zur Finanzkrise, da habe ich es vorher verkauft, weil es also auch so hoch bewertet, dass man da ein gutes Gewissen hat, diese zu verkaufen. Also, dass man wirklich auch längerfristige Trends ruhig ausnutzt und darauf setzt, dass es also doch auf die Dauer eben hochgeht. Und je sozialistischer die Zeiten auch werden, desto verantwortungsvoller werden die Politiker auch Richtung Arbeitslosigkeit. Sie werden im Zweifel immer wieder Geld drucken und dieses Geld treibt dann die Börse. Also in gewisser Weise ist es schon dieser Automatismus nach oben, weil auch heute immer mehr Leute so in Amerika in diesem 401k heißt es, System investiert sind. Und die Leute, wenn sie da auf dem Börsenzettel viel Geld haben, dann denken sie auch, sie können das alles den nächsten Tag ausgeben. Wenn es jeder machen würde, wäre die Börse nämlich unten. Also dann ist das gar nicht so flüssiges Geld, wie es aussieht. Aber sie fühlen sich reich und geben dann viel Geld aus und konsumieren viel. Also deswegen ist der Börsenfaktor auch für die Konjunktur eben sehr wichtig. Das wissen die Politiker auch, heute umso mehr als früher. Und deshalb werden die im Zweifel immer wieder Geld reinpumpen. Die Frage ist nur, ob das immer gut geht oder nicht über die Inflation sich dann auch mal so rächen wird. Aber das hat bisher zum Glück eigentlich immer geklappt, dass die Inflation nicht so davongelaufen ist. Und in Amerika war das mal unter Paul Volcker der Fall, dass man richtig dagegen angehen musste und ganz hart dagegen sein musste und die Kultur wirklich runterknüppeln musste. Aber das waren auch ein bisschen andere Zeiten. Durch den Vietnamkrieg war da immer ständig eine sehr hohe Nachfrage, zumindest nach Rohstoffen, hat die Inflation getrieben. Also das haben wir ja heute zum Glück nicht so. Hoffentlich bleiben wir auch ohne Krieg, denn Krieg ist auf die Dauer sich für die Börse schon sehr kontraproduktiv, nicht nur für die Börse.
Jetzt, weil wir hier ja mal unter uns sind, Sie sind immer so ein kalkulierender Börsenstratege und immer fundiert und immer wissenschaftlich, aber Sie sind auch Börsianer durch und durch.
Ja.
Jetzt müssen Sie uns einfach mal sagen, Hand aufs Herz, Sie haben noch ein kleines Zuckerdepot.
Ja, also es ist schwierig. Also früher habe ich da viel mehr gemacht als heute. Aber das liegt auch daran, dass einmal hatte ich mal eine Aktie gekauft, die wurde am nächsten Tag abgefunden. Dann kamen die BaFin und die wussten das irgendwoher, ich weiß auch nicht woher. Wir hatten auch mal einen Fondsmanager, der kaufte immer morgens die Aktien für sich selber und dann für den Fonds und abends hat er für sich selbst verkauft. Habe ich auch nicht gemerkt, aber die BaFin hat es gemerkt. Okay. Also die sehen mehr, als man denkt. Und insofern, muss ich da einfach so vorsichtig sein. Dann habe ich auch gedacht, jetzt muss ich mir von den Leuten anhören, dass ich da was vorgekauft hatte und die Abfindung vorher wusste und ich wusste sie tatsächlich nicht. Bei reiner Zufall, dass ich da gekauft habe, ist auch nur einmal im Leben sowas passiert. Und da habe ich dann gedacht, nee, also ich kaufe lieber unsere eigenen Fonds, da habe ich den Ärger nicht. Und also ab und zu kaufe ich auch schon mal eine Einzelaktie, wenn mir die besonders gut gefällt, aber es ist wirklich die ganz große Ausnahme. Und früher habe ich nur Einzelaktien gekauft und auch mehr gezockt und auch kurzfristig. Heute haben wir von der Firma, das war Compliance-Geschichten, die Aktie muss mindestens 500 Millionen Börsenkapitalisierung haben und was weiß
ich. Aber nicht in Ihrem Privatdepot.
Ja, aber die Börsenkapitalisierung muss eben von der Aktie hoch sein. Ich muss sie mindestens so und so lange halten, ich glaube ein Jahr oder so. Und also sind so viele Einschränkungen, dass schon das eigentlich wenig Spaß macht. Also so ein Zockerdepot habe ich im Grunde eigentlich gar nicht mehr, sondern eigentlich nur im Wesentlichen habe ich mich immer noch gut in Aktien engagiert, aber eben im Wesentlichen unsere Fonds. Aber mehr eigentlich der Not gedrungen, als dass ich spekuliere eigentlich ganz gerne selber, aber das ist so umständlich und mit so vielen Hindernissen behaftet, dass ich das deshalb lieber lasse.
Deswegen schimpfen Sie immer so viel auf Bürokratie.
Ja.
Nein, einfach nur so viele schöne Ideen, die Sie selber machen wollen.
Umständlich, also was soll das? Im Grunde, wenn Bürokratie was Gutes ausrichtet, okay, aber meistens ist es ja wirklich ohne jeden Sinn, finde ich.
Jetzt sind Sie natürlich nicht nur seit der ersten Stunde Wegbegleiter von Focus Money, sondern quasi auch von Anfang an der Mission Money. Das erste Interview, das wir geführt haben, war im Dezember 2017, also doch im ersten Jahr, als wir anfingen mit Interviews. Mhm. Vorher haben wir so ein bisschen rummaukelt und Späßchen gemacht im Internet. Und sind so ein bisschen durchgegangen, auch weil wir da sehr oft drumherum unsere Kaffeekränzchen machen, sehr zum Leidwesen von Iris, ihrer Bürochefin, die uns regelmäßig ermahnen muss, dass sie eigentlich schon 17 andere Termine haben und die gerade sitzen bleiben. Aber aus diesen Gesprächen, eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, ein Zitat, und das ist: mit Optimismus hat man einfach mehr Spaß am Leben. Und das ist etwas, was ich tatsächlich immer wieder, und das werden alle anderen Kollegen, die Sie teilweise noch viel länger kennen, auch immer bestätigen können, dass Sie jemand sind, der, egal wann man Sie antrifft und egal welche Börsenphase es ist, Sie haben immer eigentlich ein Lachen und ein Lächeln im Gesicht und nie griesgrämig.
Das ist auch so.
Zumindest, wenn wir kommen.
Mit der Hausposition können Sie unglaublich 4% nach oben gehen. Mit der Short-Position können Sie nur 100% nach unten gehen. Also vielleicht ist das die Erklärung. Aber ich glaube, ich versuche natürlich auch Realist zu sein und nicht also künstlich Optimismus zu verbreiten. Aber ist schon richtig, mit einem positiven Blickwinkel kommt man wahrscheinlich besser durchs Leben. Und ich habe natürlich auch meine Tiefpunkte gehabt, von der Scheidung bis über Krisenbörsenverluste mal zwischendurch und so. Aber am Schluss kommt man eben wieder auf die Beine und dann hat man das Gefühl, also, dass man doch auf die Dauer die Sache schafft und dann stabiler ist auch in neuen Krisen.
Aber denken Sie nicht manchmal, mein Gott, jetzt bin ich 83, das Leben hat es ziemlich gut mit mir gemeint und jetzt kommt's. Keine Ahnung, wieder so ein Trottel im Oval Office, der verrückte Sachen macht, alle laufen kopflos mit der Börse rum. Jetzt könnte jetzt eigentlich auch auf dem Segelschiff im Mittelmeer liegen mit einem kleinsten Weißbeinchen in der Hand. Was sitze ich jetzt hier alle 2 Wochen, schreibe die gesamte Finanzwoche voll, zwischendurch kommt der Blöd vorbei, muss ich dem bitte die Börse erklären und danach wartet auch noch der Anlageausschuss.
Also mir macht der Job einfach Spaß, auch wenn es Arbeit ist, ne? Aber nur so segeln, so gerne ich segeln mache, schon als Junge habe ich das immer gemacht und mein ganzes Taschengeld immer ins Segeln investiert und auch was ich so durch Nachhilfestunden mir erarbeitet habe, mit anderen Schülern Nachhilfe gegeben, also immer gesegelt, also da, ja, wie soll ich sagen, also da ist trotzdem die Arbeit für mich eigentlich doch noch das, was die meiste Zeit ausfüllt und auch wichtig ist und Struktur auch gibt, nicht, also
ich bin die Börse ist Ihr Elixier sozusagen?
Ja, die Börse ist wirklich mein Lebenselixier, ist vielleicht, das ist interessant, auch weil die Kunden lernen und viele interessante Leute kennen, die Thematik ist sehr interessant. Und dann sieht man ja, nicht? Also, was da alles rauf und runter möglich ist. Also insofern bin ich wirklich sehr zufrieden mit meiner Berufswahl und ein bisschen Geld verdient man auch, wenn man nicht ganz alles falsch macht in der Börse und hat dadurch eine gewisse Freiheit auch und kann sich ein bisschen mehr leisten. Also das hat schon alles auch gute Vorteile. Aber die Struktur der Arbeit ist für mich sehr wichtig. Also wenn ich jetzt einen ganzen Tag Freizeit hätte und dann nur irgendwo Sport machen würde oder was, also das würde mir nicht gefallen.
Wäre zu langweilig. Ja. Und dennoch, 2 kurze abschließende Sachen. Wir hatten, davon gibt es jetzt ein Revival, Sie haben gerade das Gespräch dafür geführt, weil Sie gleich wieder einer der Ersten sein werden, auf der letzten Seite eine schöne Rubrik, lassen Sie uns über Geld reden. Da waren Sie natürlich auch zu Gast in diesem Format und zwar im August 2002. Unter anderem war eine der Fragen natürlich, was würden Sie unternehmen, wenn Sie pleite gingen? Da gibt es immer die üblichen Antworten darauf, mit wieder von vorne anfangen und so. Sie haben damals gesagt oder geschrieben, wenn das passiert, nehme ich so meine Anteile aus dem FFM-Fonds, die hoffentlich reichen und dann gehe ich nach Sardinien und ich werde ein Buch schreiben über das Leben und die Börse. So, jetzt sind Sie glücklicherweise nicht pleite gegangen. Der Firma geht es heute besser denn je. Sie ist größer denn je. Trotzdem muss ich ehrlicherweise gestehen, das Buch würde ich ganz gerne lesen. Also ja. Muss ich jetzt mal hier
investieren.
Wann kommt's?
Haben so viele Leute schon gesagt, schreib doch mal ein Buch und so, ja. Aber einen Film habe ich über mich machen lassen. Also das ist schon mal etwas. Also,
aber das ist doch, das ist aber
zu. Buch wäre also schon.
Also über das Leben und die Börse, das ist das Buch, das ich lesen möchte.
Richtig, aber der Film ist auch nicht schlecht. Also das könnten wir vielleicht mal hier zeigen sogar.
Absolut, ja.
Also,
auf jeden Fall für die nächste Party vorbereiten.
Nicht nur für mich interessant, sondern eigentlich auch für andere.
Aber Sie kommen natürlich familiär auch vom Fach quasi. Vater war Dokumentarfilmer.
Ja, richtig, richtig. Mhm.
So, abschließend, und das ist auch noch eine schöne Antwort gewesen aus dem Fragebogen von 2002. Einen Traum, den Sie sich noch erfüllen wollen. Jetzt kommt's, gell? Das ist immer gemein, wenn man mit
so einem
daherkommt. Scheiße, was habe ich vor 25 Jahren so erzählt? Ja, ja. Aber es ist sehr schön. Sie haben damals geschrieben, auch mit 90 noch etwas Intelligentes im Fernsehen oder in Börsenbriefen über mein großes Hobby, die Börse, sagen zu können. Da muss ich sagen, Sie sind mit Ihren 83 auf einem verdammt guten Weg. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie mit 90 noch so viel Schlaues sagen wie jetzt mit 83. Erstens mal für Sie natürlich selber und vor allem auch für mich ganz egoistisch. Und für uns alle da draußen natürlich auch.
Mein Hauptwunsch, absolut, am Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hoffe, dass so wie der Warren Buffett, der bis 95 macht, dass ich das noch ein Stück machen kann.
Genau.
Und nicht so wie diesen blöden Manager-Magazin-Artikel.
Genau. Vielen Dank, Herr Herz.
Ja, danke euch.